Und da sind wir wieder. Die Dortmund-Woche ist zurück. Die Dortmund-Woche kann beginnen nach einem Erfolgserlebnis. Viele sprechen, wie heißt das so schön, von einem Pflichtsieg, von einer Pflichtaufgabe. Der BVB hat ein westfälisches Duell gewonnen gegen Arminia Bielefeld 1:0. Das war ein Duell, von dem lange Zeit ja auch nicht so sicher war, ob es überhaupt ausgetragen werden konnte. Die x-te Corona-Welle rollt über die Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund war ja schon einmal Leidtragender aufgrund des Spielausfalls in Mainz. Das wird jetzt am Mittwoch nachgeholt in der Woche, in der wir aufzeichnen. Heute haben wir Dienstag früh und deshalb blicken wir zurück. Ganz kurz auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Besonders ausführlich muss man darauf nicht zurückbringen. Allerdings, man muss sagen, der BVB hat dort in einer Formation gespielt, die es so vorher noch nie gegeben hatte und die es speziell, was die Defensivbesetzung angeht, so schnell möglicherweise auch nicht wiedergeben wird. Am Ende hieß es 1:0. Und das Beste war eigentlich, dass ansatzweise sowas wie Atmosphäre im Signal Iduna Park geherrscht hatte. 33.000 Zuschauer waren zugelassen. Ja, und Patrick, guten Morgen erstmal. Ich habe Kritik bekommen. Wenn ich die letzten Dortmund-Wochen begonnen habe, das kannst du übrigens auch ruhig mal machen, muss nicht immer ich machen, dass ich dich ein bisschen zu spät begrüßt habe. Deshalb, ich hoffe, es ist zeitig genug. Wir nehmen relativ früh auf, deshalb habe ich dir ein bisschen länger Zeit gegeben.
Wir sind doch erstens mega uneitel und zweitens, Olli, ich will dir da nicht die Show stehlen. Du bist der absolut Erfahrene von uns beiden und da gehört es sich natürlich, dass du da den Start machst, um Gottes Willen.
Also, danke für die Blumen.
Da dränge ich mich nicht vor oder auf. Also alles, ja, komm. Alles super. Nein, ich freue mich, dass wir wieder aufzeichnen, dass wir auf einen, du hast es gesagt, Arbeitssieg, Pflichtsieg blicken, viele weitere spannende Themen haben. Unterm Strich muss man sagen, glanzlos, aber, und das war ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall, dass man eben diese Spiele gewonnen hat, Strich drunter, und ich würde sagen, in der Konstellation, du hast gesagt, mit einer Abwehr-Viererkette, wo man eigentlich sagt, dass die ja normalerweise nicht mal eine Stammelf ist, dass da keiner davon normalerweise Start oder Stamm spielt, muss man sagen, hinten ordentlich gemacht, vorne ordentlich gemacht, Marius Wolf hat seine Chance genutzt, der überhaupt immer, sprechen wir später auch nochmal drüber, sich in den Dienst der Mannschaft stellt und das ordentlich macht. Also ein guter Arbeitssieg und vor allen Dingen auch erfreulich für die BVB-Fans und für ihn selber, dass Erling Haaland zurück ist. Ne? Also da ist ja ganz schön Applaus im Stadion aufgebrandet, als der sich allein schon warm gemacht hat. Das ist auch ein spannender Punkt, weil das habe ich so, oder kriege ich so ein bisschen mit. Einerseits gibt's Applaus und immer noch die Haaland-Sprechchöre, aber ich höre auch so ein bisschen raus, die eingefleischten BVB-Fans sind in dem Punkt auch ja schon ganz schön genervt, das kann man sagen. Ne? Das ist so ein bisschen, das Ganze droht so ein bisschen, glaube ich, auseinanderzudriften. Oder wie siehst du das, Olli?
Also ich denke auch, die Situation dieser Hängepartie, dass immer noch nicht klar ist, wohin sein Weg führt in der kommenden Saison, dass es dadurch bedingt immer noch vielleicht eine Resthoffnung gibt, dass er vielleicht tatsächlich dem BVB erhalten bleiben könnte. Das ist spannend, nicht zuletzt für uns, weil wir einige Male darüber gesprochen haben. Aber das ist irgendwann auch nervig für die Fans und letztendlich auch für den Club eine gewisse Belastung. Denn man braucht natürlich eine bestimmte Klarheit. Es ist immer viel die Rede davon gewesen, dass Borussia Dortmund, dass die Mannschaft einen personellen Umbruch braucht. Und dieser Umbruch, der muss natürlich irgendwann mal vorbereitet werden zumindest. Und dazu wäre es schon sehr gut zu wissen, was ist denn jetzt mit Erling Haaland? Denn wenn er bleiben sollte, ich glaube, es gibt kaum jemanden, auch wenn die Aussichten darauf eher gering sind, der sich darüber nicht freuen würde, wenn er bleiben sollte, dann hätte man einige planerische Probleme weniger. Wenn er allerdings gehen sollte, dann wäre es relativ wichtig, dass relativ schnell Klarheit darüber herrscht, ob der BVB dann tatsächlich diese 75 Millionen festgeschriebene Ablösesumme, die dann fällig würden, 75 Millionen natürlich plus X, verbuchen kann oder nicht, davon abhängig gemacht wird, logischerweise, wer für Haaland kommen sollte und was vielleicht sonst auch noch geht im Hinblick auf Veränderungen bei der Mannschaft. Gab übrigens ein weiteres Comeback, auch Gio Reyna ist wieder da. Das hat den Trainer natürlich besonders gefreut, Marco Rose. Aber die spannende Frage ist natürlich, was ist jetzt mit Erling Haaland? Und da ploppte eine Meldung auf, Er sei sich mit Manchester City einig, haben diverse englische Zeitungen berichtet. Und in der Tat wäre Manchester City ja auch etwas, was durchaus Sinn ergeben würde. Also zunächst mal muss man festhalten, Real Madrid galt lange Zeit als Favorit in Bezug auf die Haaland-Verpflichtung. Real Madrid hat unter Beweis gestellt in der Champions League, dass man mit Karim Benzema nach wie vor über einen Top-Mittelstürmer verfügt. Hinzu kommt auch, dass Real Madrid alles versuchen will, um Kylian Mbappé zu verpflichten, was ja dann auch schon ein gewisses Kleingeld, um es mal vorsichtig auszudrücken, binden würde. Also möglicherweise Manchester City jetzt in der Pole Position bei Erling Haaland. Patrick, für wie wahrscheinlich würdest du das halten?
Ja, also ich halte es schon für sehr wahrscheinlich, muss ich sagen, weil als diese Meldungen dann drüben aufgeploppt sind, haben wir da auch mal die Drähte glühen lassen und uns und zum Hörer gegriffen, auch in England viel rumtelefoniert und auch im Haaland-Umfeld. Und da hört man schon raus, dass das natürlich ein Ziel ist, was den Jungen extrem auch reizt und interessiert, wenn man allein guckt, klar, Premier League ist die Liga, wo du am meisten Geld verdienen kannst oder mit am meisten Geld verdienen kannst. Es ist wahrscheinlich die attraktivste Liga zurzeit in Europa. Hast volle Stadien, hast immer, ich sag mal, die ersten 10, 12 oder eigentlich hast du fast jedes Spiel, wo du wirklich extrem gefordert wirst. Das ist schon mal, glaube ich, ein Punkt, der für ihn wirklich sehr, sehr interessant ist. Du hast, will ich sagen, eine Titelgarantie, wobei Meister sieht ja auch wieder ganz gut aus. Das hast du schon, du kannst die Champions League gewinnen. Das sind natürlich alles Punkte, gerade die Champions League gewinnen, die für ihn natürlich sehr, 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 sehr reizvoll sind. Das hat er ja immer gesagt, er will zu einem Verein gehen, auch wo er irgendwann mal die Champions League spielen kann. Deswegen ist das schon sehr, sehr spannend und da ist sehr wohl etwas dran. Also so wie wir es jetzt gehört haben, hat Manchester City tatsächlich ein oder bislang das beste Angebot der Haaland-Seite unterbreitet. Man hört ja viel, wie genau es aussieht, weiß ich, muss ich sagen, auch nicht. Man hört nur immer, dieses Wunschziel 25 Millionen netto, was er eigentlich an Gehalt haben will, was ja auch echt Wahnsinn ist, dass City dem schon recht nahe kommen kann mit den finanziellen Mitteln, die sie haben. Und man ging ja lange davon aus, passt der überhaupt zu Guardiola? Eigentlich nicht so richtig. Die wollen eigentlich Harry Kane holen. Deswegen war das immer so ein bisschen, ja, City. Aber da sprechen schon viele Faktoren dafür, wie ich finde, eben jetzt die genannten. Man darf nicht vergessen, der Papa hat auch bei City gespielt, war dort lange Profi, hat gute Kontakte hin. Erling hat zu ihm aufgeschaut, früher als kleiner Junge da auch schon im City-Trikot durch Brüne gelaufen. Und natürlich unter Pep Guardiola zu trainieren. Und das, glaube ich, du kennst ja auch Mario Götze beispielsweise sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, ein Punkt, Olli, der wahrscheinlich so einen Spieler noch mit am meisten reizt, unter so einem Star-Trainer dann auch mal aufzulaufen.
Ja, also ich musste speziell, als die Meldung Manchester City Pole Position in Bezug auf Haaland-Verpflichtung aufkam, genau daran denken. Ich kann mich erinnern, bevor Mario Götze damals gewechselt ist, also nachdem es bekannt geworden ist, aber bevor er dann zu den Bayern gegangen ist und er so ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck gestanden hat, wieso denn jetzt der Wechsel zu den Bayern? Und dann fiel immer wieder von seiner Seite aus der Name Pep Guardiola. Das ist ein Top-Trainer und der hat eine große Anziehungskraft auf Spieler. Das darf man nicht vergessen. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass die Spieler, die dann zu ihm wollen, wie in dem Fall Mario Götze, unter ihm auch glücklich werden. Mario Götze ist nicht so gut zurechtgekommen beim FC Bayern München und in Bezug auf Erling Haaland. Naja, so gewisse Zweifel habe ich dann schon, denn Pep Guardiola ist natürlich ein Trainer, der sehr gerne mit einer abknickenden Neun spielt. Also es stimmt, sie hatten die Fühler nach Harry Kane ausgestreckt schon mal, aber gleichzeitig diese Mittelstürmerposition, die klassische Mittelstürmerposition bei Manchester City, die ansonsten Transfers ohne Ende getätigt haben, ist eigentlich über viele Jahre verwaist. Da frage ich mich, wie groß ist denn der Wunsch von Guardiola, tatsächlich eine klassische Neun zu verpflichten? Er hat mit Gabriel Jesus, dem Brasilianer, einen einzigen gelernten richtigen Mittelstürmer im Kader. Der spielt aber auch so gut wie nie, zumindest in den vergangenen Monaten. Jetzt zuletzt in der Champions Champions League hat er mal wieder begonnen, aber häufig spielt er dann halt auch mit Leuten wie Phil Foden im Zentrum, die eher im Kombinationsspiel ihre Stärken haben. Also so ganz traue ich dem nicht so richtig über den Weg. Es ist eine fast schon toxische Beziehung, die es zwischen Pep Guardiola und klassischen Mittelstürmern gibt. Allerdings darf man nicht vergessen, Erling Haaland ist natürlich ein Spieler von sehr großer Qualität, und sollte es so sein, dass Man City dann tatsächlich so ein großes Investment tätigt, so viel Geld zusammenkratzt, auch in der heutigen Zeit, auch wenn Man City nie Problem damit hatte, dieses Geld zusammenzubringen für Star-Transfers.
Ich wollte gerade sagen, dann, die können das zahlen. Ne?
Genau, und wenn man den dann holt, dann wird er da auch spielen. Also davon gehe ich zumindest aus. Also ich denke auch, ich bin immer mal wieder so die europäischen Spitzenvereine durchgegangen, und dann habe ich mich immer gefragt, wo gibt es eigentlich, sagen wir mal, den größten Bedarf nach einer klassischen Neun, nach einem Top-Mittelstürmer. Und da bin ich früher schon zu Man City gekommen. Aber bislang galten ja immer die Spanier als diejenigen, die, sagen wir mal, die besten Aussichten auf den Zuschlag von Haaland und seinem
Ja, die sind ja, die sind ja auch weiterhin noch im Rennen, so wie man hört.
Ja, ne? Real,
also
auf jeden
Fall, genau, also er liebt die Sonne, er ist oft in Marbella, die Familie macht dort Urlaub schon seit Jahren, also natürlich hat er auch eine gewisse Neigung, sage ich mal, zu dem Land. Real, müssen wir nicht drüber rumreden, die Königlichen ist ein Verein, da spielt jeder natürlich mit, das ist immer noch einer der größten, wenn nicht sogar der größte Verein, wie ich finde, der Welt. Du hast es eben völlig richtig gesagt, die holen Kylian Mbappé, und das ist eine rein finanzielle Frage. Die haben jetzt noch Zeit, eben das Angebot von Manchester City zu matchen, nachzuziehen. Nur da überlegen sie eben, natürlich wäre es für sie einfacher, das 2023 zu machen, wenn man Mbappé geholt hätte und dann eben auf Haaland geht. Und das ist, glaube ich, die große Frage, die man sich bei Madrid stellt. Wer so ein bisschen jetzt aus dem Rennen raus ist, aber das muss ich sagen, war für mich schon, ich will nicht sagen immer, aber schon ein bisschen früher der Fall, ist der FC Barcelona. Klar, Schuldenclub, hat auch Joan Laporta, der sehr gute Verbindung zu Mino Raiola, hat jetzt auch gesagt, wir machen nichts zum Unwohle des Vereins, was die Finanzen komplett übersteigert. Und da muss ich sagen, da kann ich mir jetzt Haaland dann eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Deswegen Real oder City. Und ich glaube, dass City sehr wohl in der Pole ist und eine Tendenz auch stark in diese Richtung geht, und dass er den BVB verlassen wird. Ich will nicht sagen, dass es sicher ist, aber das gilt als sehr wahrscheinlich, Olli. Ne?
Das denke ich auch. Barcelona wollte ich auch noch kurz erwähnt haben. Das ist in der Tat sehr tiefblickend grundsätzlich in Bezug auf daraus, was mit dem europäischen Spitzenfußball derzeit los ist. Da hat sich ja mit Javier Gomez, der Generaldirektor der Primera División, geäußert, und der hat dann auch mal Klartext gesprochen. Der hat gesagt, die Ligen 144 Millionen Euro über dem Ausgabenlimit. Also die haben 144 Millionen Euro mehr ausgegeben, als sie hätten ausgeben dürfen. Die haben horrende Schulden in Höhe von rund 1,35 Milliarden Euro. Und also dann kann man tatsächlich auch bei so einem Transferpaket nicht mitmischen wie bei Erling Haaland. Also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, Man City dürfte, es spricht alles dafür, jetzt in der Pole Position sein, und wichtig wäre es für den BVB eigentlich, möglichst schnell Klarheit zu haben, denn an diesem Transfer hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Wir haben ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder über die Notwendigkeit eines personellen Umbruchs beim BVB gesprochen, und der erste Dominostein, der fallen müsste, um das angehen zu können, wäre natürlich dieser Transfer von Erling Haaland, beziehungsweise wenn endlich mal Klarheit da herrschen würde. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf das Sportliche. Haaland hat sein Comeback gegeben gegen Arminia Bielefeld, Gio Reyna auch. Bei Haaland hatte man schon so den Eindruck, also es ist nicht so gewesen, dass er jetzt sofort wieder da war. Also er braucht nach seiner Verletzung eine längere Zeit. Ihm war auch der fehlende Rhythmus noch so ein bisschen anzumerken. Gleichwohl ist das natürlich etwas, was die Fans, ja klar, viele sind auch genervt von diesem Transfer-Hickhack, aber gleichwohl ist es natürlich auch etwas, was die Fans so ein bisschen anzünden könnte. Nach dem Ausscheiden aus den Cup-Wettbewerben ist er jetzt wieder da. Er ist der Spieler mit der mit Abstand größten Ausstrahlung im BVB-Aufgebot. Und das könnte ja mit dazu beitragen, dass die Mannschaft jetzt zum Saisonfinish nochmal so richtig in die Spur zurückfindet. Sprechen wir noch kurz über das Bielefeld-Spiel oder haben wir andere Personalien noch, die wir diskutieren sollen? Ne? Also es wird ja auch schon ein bisschen was gemacht in Bezug auf den BVB. Es gibt einen Abgang, der sich immer mehr herauskristallisiert, ne, Patrick?
Ja, das ist richtig. Also es ist ja grundsätzlich so, dass der ein oder andere Spieler natürlich gehen darf im Zuge dieses personellen Umbruchs und es ist jetzt auch so, dass Thorgan Hazard durchaus unzufrieden ist, auch aktuell eben in Dortmund, auch mit seinen Spielanteilen, fremdelt jetzt zuletzt so ein bisschen und da ist es schon so, dass wir gehört haben, dass er zusammen mit seinem Papa, aber auch mit einem weiteren Berater, der eingeschaltet wurde, jetzt den Markt sondiert und man auch schon in genaueren Gesprächen mit englischen Vereinen ist. Er kam ja selbst oder hat ja selbst auch unter anderem in Gladbach, aber auch in England beim FC Chelsea gespielt. Er kennt also die Insel, kennt die Liga und das kann auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant werden. Also da wird schon klar dran gearbeitet, von beiden Seiten im Sommer da vielleicht eine Lösung zu finden, dass es in Richtung Abgang geht. Am Ende muss ich sagen, ich finde Thorgan Hazard ist ein super Fußballer, der dribbeln kann, der 1-1 gehen kann, der Tore schießen kann. Dabei hat es einfach in den letzten Wochen und Monaten auch beim BVB viel zu wenig gezeigt, Olli. Das siehst du wahrscheinlich auch so, ne?
Ist so. Jetzt gegen Bielefeld hat er mal wieder aufblitzen lassen, was in ihm steckt bei dem einzigen Tor, was eigentlich auch das einzige richtige Highlight in diesem Spiel war. Toll vorbereitet von Jude Bellingham, der den Ball da quasi über den Strafraum hinweg auf die rechte Seite lupft. Dann der Pass nach innen auf Marius Wolf, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Vorher müssen wir eine Sache noch in diesem Zusammenhang, weil wir jetzt mit Thorgan Hazard über möglichen Abgang geredet haben, müssen wir eine Sache dann noch erwähnen. Es gibt einen jetzt dann doch feststehenden Abgang, der auch lange Zeit nicht realisiert werden könnte. Roman Bürki wird den BVB verlassen. Das steht jetzt fest. Und er geht in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ne? Oder?
So ist es, genau. Er geht nämlich nach St. Louis. St. Louis City SC, so heißt der Verein. Der ist dem einen oder anderen vielleicht bislang noch nicht bekannt. Die Kollegen drüben in den USA, auch von Transfermarkt US, waren eine der ersten, die darüber berichtet hatten. Wir haben das auch gecheckt und geprüft. Also das stimmt auf jeden Fall. Er wechselt nach Missouri. Dort drüben ist nämlich ein alter bekannter Sportdirektor und das auch schon seit einigen Jährchen, will ich bald sagen. Ich glaube seit Sommer 2020, wenn mich nicht alles täuscht. Lutz Pfannenstiel nämlich, der Weltenbummler, der auch bei Fortuna Düsseldorf mal eine Zeit lang Sportchef war, der hat die Zügel nämlich in der Hand. Das ist ein Farmunternehmen, was quasi neu startet ab der Saison 2022, 2023. Und das ist, glaube ich, eine Lösung, wo der BVB sehr glücklich ist, dass sie so einen Topverdiener, oder nicht Topverdiener, aber jemanden, wobei im Torhüter-Kosmos des BVB ist er ein Topverdiener mit 5 Millionen Jahresgehalt für eine Nummer 3, vielleicht sogar eine Nummer 4 in letzter Zeit, dann eben losbekommt. Er hat ja immer mal wieder Möglichkeiten gehabt mit Lorient, mit Galatasaray, Istanbul, wo der BVB auch bereit war, Teile des Gehalts, große Teile zu übernehmen. Das wollte er dann nicht richtig machen. Jetzt hat er, glaube ich, was gefunden, was zu ihm auch passt, was cool ist, was eine neue Herausforderung ist. Die USA ein cooles Land und der BVB dem natürlich zugestimmt. Ich denke mal, dass das auch in den nächsten Tagen verkündet wird. Aber das ist, glaube ich, eine Lösung auch, die die BVB-Fans freut, weil wenn ich so das ein oder andere Feedback bekommen habe, haben die schon auch gemeint, Mensch, der sitzt uns auf der Tasche, wann geht der endlich? Wobei ich da sagen muss, das ist auch in Teilen ein bisschen unfair, der BVB hat ihm damals den Vertrag gegeben und es wird ja immer wieder erfordert, dass Verträge erfüllt werden sollen, warum dann auch nicht in diese Richtung?
Nein, definitiv, aber klar ist, er kann nicht ewig in dieser Rolle verharren, auch wenn die durch das durchaus üppige Gehalt ihm natürlich versüßt worden ist. Jetzt hat er eine neue Station gefunden und Borussia Dortmund kann damit eine Baustelle, die man wirklich jetzt auch lange mit sich rumgeschleppt hat, eine Baustelle endlich mal beenden. Also Roman Bürki wird den BVB verlassen. Kommen wir doch nochmal zurück auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld, weil dieses Spiel ja auch so ein paar Erkenntnisse geliefert hat, aus der personellen Not heraus geboren, ein paar Erkenntnisse geliefert hat, dass es durchaus Leute gibt, die leistungsfähig sind, die bislang nicht so oft zum Zuge gekommen sind oder nicht so regelmäßig zum Zuge gekommen sind und dass das durchaus Leute sind, an deren Einstellung man wirklich keinerlei Zweifel hegen kann. Wir haben uns, waren uns lange nicht einig, wen machen wir jetzt zum Spieler der Woche? Wir hatten zwei Kandidaten zur Auswahl. Einmal Marius Wolf, der den Treffer gemacht hat, der eine gute Partie gemacht hat und dann noch jemanden, der ja fast schon so ein bisschen wie ein tragischer Held in dieser Saison ist, mit Felix Paslak. Felix Paslak, der kaum gespielt hat eigentlich. Felix Paslak, der am 7. Dezember, da hat es ein 5:0 in der Champions League gegen Beşiktaş Istanbul gegeben, also Champions League in Bezug auf Borussia Dortmund in der laufenden Saison. Daran kann man schon ermessen, dass das ein bisschen zurückliegt. Felix Paslak und Marius Wolf, beide standen in der Startelf. Beide haben ein gutes Spiel gemacht. Und wir haben kurz diskutiert und irgendwann, so ist das bei uns ja so schön, the odd couple, Patrick, sind wir uns dann doch einig geworden. Also jetzt kommen wir zu unserem
Spieler der Woche.
Ja, Felix Paslak, so heißt er, unser Spieler der Woche. Wie gesagt, wir hatten zwei Namen zur Auswahl und wir haben uns gedacht, komm, so oft werden wir den wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr haben beim BVB. Deswegen würde ich sagen, Olli, lass uns doch mal ein bisschen über Felix reden. Gerne. Ist ja ein Junge aus dem Pott, in Bottrop geboren, sehr sehr bodenständiger Junge, früher in der Jugend, ganz früher bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt und dann recht früh 2012 zum BVB gekommen und hat beim BVB eigentlich im Profibereich nie so richtig eine einfache Zeit gehabt oder sich so wirklich ganz oben durchsetzen können, aber ist jemand, der, wie ich finde, sagen wir so, für ganz oben vielleicht die Qualitäten nicht komplett hat, aber ihm das eben auch keiner übel nimmt, weil wenn er reinkommt, er mehr als 100% für den Verein und für die Mannschaft und für den Erfolg bringt. Und deswegen glaube ich, ist er jemand, der bei den Fans so hoch im Kurs ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder?
Ja, also besser kann man die Quintessenz, sagen wir mal, der Karriere von Felix Paslak eigentlich nicht herausarbeiten. Er ist ein Spieler, der sich durch Loyalität gegenüber dem Verein auszeichnet. Er ist ein Spieler, der sich über eine unglaublich große Einsatzfreudigkeit und Professionalität auszeichnet. Und was bei ihm das Manko ist, ist, glaube ich, dass ihm so ein bisschen der Topspeed fehlt, um eine richtig starke Rolle auf der Außenverteidigerposition spielen zu können. Das ist sein Nachteil. Allerdings, was sein großer Vorteil ist, Loyalität, ich habe den Begriff schon genannt, er hat etwas und trägt etwas in sich und das hat was mit Emotionalität und mit emotionaler Verbundenheit mit dem Club zu tun. Das zeigt sich an verschiedenen Punkten. Also wenn man mal überlegt, der pendelt im Prinzip, so krass muss man es ja sagen, zwischen Ersatzbank und Tribüne. Häufig genug war er dann auch nicht mal im Kader. Aber wenn beispielsweise dann auch so bestimmte Dinge vorkommen, wenn es in der Mannschaft mal nicht hakt, wenn ein frustrierter Spieler, kann mich erinnern, als Mo Dahoud irgendwann völlig frustriert schon auf dem Weg in die Katakomben war, dann ist er hinterhergegangen, dann hat er gesagt, komm mit raus, wir wollen uns nochmal vor der Südtribüne den Fans zeigen. Also das ist jemand, der lebt Borussia Dortmund und das kann man ihm, finde ich, eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Er ist mit 14 Jahren zum BVB gekommen und ich glaube, hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, er trägt den Verein wirklich in seinem Herzen und das ist einfach etwas, was die Fans spüren und das zeichnet ihn aus und deshalb könnte ich mir vorstellen, ist er, auch wenn er nicht so häufig spielt, durchaus auch ein wichtiger Faktor innerhalb dieser Mannschaft.
Ja, total und ich glaube auch als klingt zwar immer blöd, aber du brauchst ja auch irgendwie Spieler, die in der zweiten oder dritten Reihe sind, die vielleicht auch im Training Gas geben, sich anbieten und die Qualität im Training auch so ein Stück weit vielleicht aufrechterhalten. Und da ist er, glaube ich, einer auch so, wie man hört, der halt von morgens bis abends trotzdem Gas gibt und nicht den Kopf hängen lässt. Und ich fand eine ganz interessante Szene, die ihn auch so ein bisschen beschreibt, gegen Leverkusen, als man zu Hause vor ein paar Wochen 2-5 verloren hat. Und da waren einige Spieler schon auf dem Weg in die Kabine. Und das konnten wir von oben ganz gut beobachten. Wenn mich nicht alles täuscht, war das unter anderem Gio Reyna, auch ein Moda Hut. Und da ist der Felix aber mal ganz schnell hingerannt und hat gesagt, hey Jungs, ihr könnt jetzt nicht in die Kabine gehen. Wir haben hier 2-5 verloren, kommt raus. Und dann sind die vor die Süd gelaufen und haben sich die Pfiffe eben angehört. Das ist halt auch so ein bisschen Felix Paslak, der halt eben vielleicht noch ein bisschen mehr als der ein oder andere versteht und weiß, wie dieser Verein tickt, funktioniert. Das fand ich eine sehr spannende Beobachtung.
Ja, das war das, was ich eben auch ausdrücken wollte, diese Identifikation mit dem Verein, die ihn auszeichnet, die ganz wichtig ist und die von den Fans dann auch honoriert werden. Viel Lob jetzt für Felix Paslak, völlig zu Recht. Wir sollten den zweiten Kandidaten, den wir auch noch auserkoren hatten, Spieler der Woche zu sein, aber auch noch einmal kurz würdigen, nämlich Marius Wolf. Marius Wolf, 2018 zum BVB gekommen, ist ja jemand, der ja in Dortmund auch nicht richtig glücklich geworden ist, wurde dann schon 2019 nach der ersten Saison ausgeliehen an Hertha BSC. Er hat sich da durchgesetzt. Das ist nicht leicht, sich bei Hertha BSC durchzusetzen. Das erleben wir derzeit ja gerade wieder, ein Verein, der quasi chronisch in Unruhe sich befindet. Da hat er sich durchgesetzt, dann ist er zurückgekommen zum BVB. Im Jahr 2020 möglicherweise auch nur deshalb, weil Corona über die Bundesliga gekommen ist und der Transfermarkt nicht richtig in Schwung gekommen ist. Er wurde aber gleich wieder verliehen, ging dann zum 1. FC Köln. Auch da hat er sich wieder durchgesetzt, war der absolute Stammspieler, hat nicht unerheblich dazu beigetragen, dass der FC die Klasse hat halten können. Dann kam er wieder zurück zu Borussia Dortmund und dieses Hin und Her mit Ausleihe, Rückkehr und so weiter und so fort, das kann schon zu Frusterlebnissen bei Spielern nachvollziehbarerweise führen. Er hat nie geschmollt, er hat sich immer angeboten und er ist immer dann, wenn er spielt, eigentlich jemand, auf den sich Marco Rose verlassen kann. Das muss man deutlich sagen. Also an dieser Stelle, Marius Wolf ist jemand, dessen Einstellung über jeden Zweifel erhaben ist. Und er hat einmal mehr, finde ich, ein gutes Spiel gemacht jetzt gegen Arminia Bielefeld. Also jetzt haben wir sie gelobt, die beiden Leute, die für den BVB gerade in dieser Phase mit den beiden Corona-Ausfällen und mit den anderen Verletzten, die es ja trotz der Comebacks von Haaland und Renan immer noch zu verschmerzen gilt. Sie haben in dieser Phase gezeigt, dass der Club und dass die Mannschaft und dass Marco Rose sich auf sie verlassen kann. Also soweit zum Sportlichen. Wir haben aber noch ein bisschen was anderes in dieser Ausgabe zu besprechen. Und zwar etwas, wo wir der Meinung sind, das verdient dann auch mal eine Rubrik. Also wir kommen jetzt zum
Highlight der Woche.
Ja, eben haben wir lange über Felix Paslak und auch über Marius Wolf gesprochen. Zwei Spieler, die alles immer für den Verein geben und sich reinhängen. Und ich glaube, der, über den wir sprechen, der hat auch mehr als alles gegeben für den Verein. Zwei deutsche Meisterschaften, die Champions League geholt, auch als Spielermeister, als Trainermeister. Matthias Sammer verlängert seinen Vertrag mit dem BVB als externer Berater der Geschäftsführung. Und das vorzeitig bis zum Juni 2025. Die Meldung kommt jetzt für uns nicht wahnsinnig überraschend, weil wir sie ja auch schon in unserem Podcast vor ein paar Wochen mal quasi angeteased oder verkündet haben, dass das schon so ein bisschen auch in die Richtung geht. Was ich aber interessant finde, Olli, und bin ganz gespannt, wie du diese Einschätzung siehst. Ich fand den Satz auch in der Pressemitteilung ganz interessant. Sammers neuer Vertrag trägt auf Wunsch beider Seiten der Corona-Pandemie und ihrer immensen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Profifußball Rechnung. Also Das heißt ja, dass man da ganz schön auch Abstriche wahrscheinlich gemacht hat als Matthias Sammer in seinem Beraterhonorar, ne?
Ja, davon ist auszugehen. Anders kann man diese Formulierung auch gar nicht verstehen. Klar ist allerdings auch, Matthias Sammer ist ein externer Berater. Also es hat immer mal wieder Diskussionen darüber gegeben, wie groß tatsächlich sein Einfluss auf Entscheidungen, die beim BVB getroffen werden, ist. Und da muss man mal ganz deutlich sagen, Matthias Sammer hat null Entscheidungsbefugnis bei Borussia Dortmund. Matthias Sammer ist jemand, der Vorschläge unterbreitet. Er ist jemand, der an Sitzungen der Führungsgremien dann auch teilnimmt. Er gibt einen durchaus nicht unwesentlichen Input, auch was Einschätzung von Spielerpotenzialen angeht, aber eben auch, was die Einschätzung von Entwicklungen im Fußball generell angeht. Er ist eine absolute Vertrauensperson von Hans-Joachim Watzke. Und Hans-Joachim Watzke war auch der Motor dahinter, der hat gesagt, er würde halt sehr, sehr gerne auch weiterhin sich von Matthias Sammer beraten lassen. Und so ist es dann auch, wir hatten es tatsächlich ja so auch prognostiziert, so ist es dann jetzt auch zu dieser Vertragsverlängerung gekommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, sagen wir mal so, diese Beratertätigkeit ist jetzt keine, für die man rund um die Uhr arbeiten muss, drücken wir so aus. Und insofern,
ja, man darf die, glaube ich, nicht, du hast es ja ganz richtig gesagt, man darf sie, die wird auch manchmal ein bisschen überschätzt, glaube ich.
In der Tat, also, ja. So, in der Tat.
Wie gesagt, keine Befugnisse, da irgendwo einzugreifen, reinzugrätschen. Da gibt vor allen Dingen auch Aki Watzke nochmal den einen oder anderen Tipp oder eine andere Sichtweise. Das wird, glaube ich, auch insgesamt ein Stücken zu weit oder zu groß aufgebauscht. Ich glaube, es ist trotzdem eine ordentliche Lösung jetzt so, auch wenn das gehaltstechnisch nochmal deutlich weniger ist, als es vorher der Fall ist. Und genau, wie gesagt, darf man nicht überbewerten. Aber klar, wenn die nächste Krise kommt oder der nächste Transfer nicht sitzt, heißt wieder, was macht Matthias Sammer eigentlich da?
Ja gut, das ist aber in dem Beraterhonorar dann mit eingepreist in dem Fall.
So ist es.
Die Verantwortung liegt in erster Linie, die Verantwortung dafür, den wesentlichen Input zu geben, wie es weitergeht mit vielen offenen Fragen, mit den auslaufenden Spielerverträgen jetzt im kommenden Sommer, vor allen Dingen dann mit den auslaufenden Spielerverträgen 2023, darunter ganz prominente Spielernamen mit Guerrero, mit Dahoud, natürlich mit den beiden erfahrenen, in Anführungsstrichen, Führungsspielern, an welchen Führungsspielerqualitäten ja auch immer mal wieder Zweifel aufkommen, sprich Marco Reus und Mats Hummels. Das ist in erster Linie das Aufgabenfeld von Sebastian Kehl. Die Einarbeitungsphase für ihn ist mehr als abgeschlossen. Er steht voll in der Verantwortung. Und klar, auch da kann es natürlich nicht schaden, wenn man mal aus der Draufsicht heraus, Matthias Sammer lebt ja unverändert in München, ist nicht so gefangen in dieser Maschinerie Borussia Dortmund wie vielleicht der eine oder andere. Da kann es auch nicht schaden, dass man aus der Distanz heraus möglicherweise mal den einen oder anderen Ratschlag bekommt. Also Matthias Sammer bleibt dem BVB erhalten. Sein Vertrag als externer Berater ist verlängert worden bis 2025. Man könnte eigentlich mal überlegen, uns beiden auch mal so einen Beratervertrag zu geben, ne?
Ja, also Olli, ich habe das vor allen Dingen bei dir schon mal gedacht, mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Draufsicht von außen. Also da ist es völlig klar, dass wir als Borussia Dortmund den Oliver Müller, den renommierten Journalisten, dann auch für die Zukunft bei uns im Club sehen.
So, ja, ne?
Olli,
ja.
Das ist die Aufgabe für dich in den nächsten Jahren.
Ja, aber wenn man mir den Vertrag von Matthias Sammer gehen würde, dann wäre ich möglicherweise auch bereit, Corona-bedingt ein paar Abstriche zu machen finanziell.
Würdest du nicht nochmal nachbessern?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, damit wäre ich durchaus zufrieden.
Glaube ich auch. Glaube ich auch.
Ja, launiges Ende, das wir heute gefunden haben, ne?
Das glaube ich auch, Olli. Sind wir am Ende angekommen. Wie gesagt, auch immer wieder der Appell an euch Fans da draußen. Total spannend, was ihr uns letztens auch geschickt habt zu Marco Rose. Ganz viel Input von euch. Sobald ihr Fragen habt, irgendwas wissen wollt, ihr findet in den Shownotes überall natürlich auch die Informationen. Schreibt mir, schreibt uns. Ich sage jetzt mir, weil Olli ein bisschen schwerer zu erreichen ist, ne?
Ich arbeite
Zwinker-Smiley. Schreibt mir, kommt natürlich dann auch direkt an Olli an. Und wir freuen uns da über jedes Feedback. Wenn ihr zum Beispiel auch sagt, Erling Haaland, wie seht ihr beispielsweise den Spieler, die aktuelle Situation? Findet ihr es gut, dass er weiterhin so gefeiert wird oder nicht? Das sind, glaube ich, auch spannende Punkte, die wir jederzeit gerne aufnehmen. Wir freuen uns auf den Austausch und auf eine spannende Woche. Und ja, dementsprechend viel Spaß beim Reinhören und vielen Dank.
Schöne Woche euch. Bis dann.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.